Wir wollen noch zusammen den Herrn bitten, dass er unsere Betrachtung seines Wortes segnet, sodass wir höchstmöglich Nutzen aus dem ziehen, was wir gerade eben gehört haben. Lieber Vater, du sagst uns in deinem Wort, der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt dem nichts hinzu. Und darum kommen wir zu dir und bitten dich um diesen Segen. Wir bringen nichts mit an Verdiensten, noch an Rechten, die wir uns selbst haben. Herr, du weißt es. Aber wir kommen mit deinen Verheißungen, dass du uns zugesagt hast, uns um Christi Jesu willen zu segnen. Du hast gesagt, in ihm sind alle Verheißungen Ja und Amen. Darum bitten wir dich, dass du auf den schaust, der vollkommen vor dir gelebt hat. Dem, der zum Opfer wurde, zum Sündenlamm, und dass du um seines Namens willen auch uns die Quellen des Himmels öffnest und uns in deine Reichtümer hineinführst. Gebrauche dein Wort dazu. Gib uns Glauben. Amen. Nun ist es schon erstaunlich, wenn man das Erbe eines Gottesmannes sieht. Die meisten hätten das Erbe eines Idealisten genannt, die meisten Menschen. Gabriel hat gestern einen Scherz erzählt, aber es hat sehr viel hiermit zu tun. Er sagte, ich möchte Millionär werden wie mein Vater. Wie? War dein Vater Millionär? Nein, er wollte immer Millionär werden. Jakob vererbt hier Dinge, die er nicht besitzt. Unser deutsches Sprichwort sagt, besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Und wir verurteilen jeden, der große Worte macht mit Dingen, die er nicht hat. Wir sehen hier Jakob, seine Söhne zu segnen mit Reichtümern, die er nicht besitzt. Und er teilt das Land ein, das ihm gar nicht gehört. Zumindest faktisch nicht gehörte zu dieser Zeit. Und es ist etwas Besonderes. Aber ich glaube, wir gehen am Thema dieser Segnung Jakobs vorbei, wenn wir nicht hineinschauen in die Grundlage seines Segens. Worauf baut Jakob? Was ist der Grund, dass er so zuversichtlich reden kann und seine Söhne segnen kann? Manche Segnungen, denn so werden sie alle genannt von dem Text hier, manche Segnungen scheinen uns gar keine Segnungen zu sein, sondern eher Flüche oder Tadel. Fängt schon bei Ruben an. Aber wir vergessen dann oft, dass er ihnen allen ein Erbteil gibt. Dass der Kontext, in dem er diese Segnungen erzählt, die Annahme als Söhne ist und dass sie alle Kinder der Verheißung sind. Jakob wusste, dass bei Abraham nur Isaak den Segen bekam. Und Jakob wusste, dass sein Vater zu Esau sagen musste, ich habe keinen Segen für dich, den habe ich eben deinem Bruder gegeben. Aber allen Söhnen und noch dazu genommen in besonderer Weise Ephraim und Manasse gab er den Segen der Verheißung, dass sie das Volk Gottes sein sollten. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wenn wir auf diese Segnungen schauen, dass wenn wir auch nur in dem Sinne scheinbar negative Aussagen lesen, dass wir bedenken, dass er in allen Bereichen, dass alles in diesem ganzen Kontext steht, dass sie alle als Söhne der Verheißung hier gelten und nun die Verheißung bekommen für etwas, für ihre Zukunft. Jakob gibt nicht nur das Erbe eines Gottesmannes als Gottesmann, sondern Jakob gibt hier ein Erbe als ein Prophet, als einer, der weiß, was Gott über die Zukunft seines Volkes hier gibt. Das war etwas Außergewöhnliches. Gott offenbarte ihm die Zukunft seiner Kinder. Und trotzdem ist das alles, was er hier sagt, verwoben in eine geistliche Sichtweise, in einem geistlichen Erbe. Denn Jakob hätte all das nicht so sagen können und nicht so gesagt, wenn er nicht hier zu einer geistlichen Sichtweise gekommen wäre, wenn er hier nicht zu einem Mann Gottes, als Israel vor Gott stehen würde, um seine Söhne zu segnen. Das ist auch der Anfang, der hier das sehr deutlich macht. Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach: Kommt zusammen, damit ich euch verkündige, was euch in künftigen Tagen begegnen wird. Und jetzt schaut, also was euch in künftigen Tagen begegnen wird. Und dann sagt er: Versammelt euch und horcht auf, ihr Söhne Jakobs. Ihr seid Söhne des Betrügers. Ihr seid Söhne Jakobs. Aber hört auf Israel, Gottes Streiter. Hört auf den, der diesen Namen von Gott selbst empfangen hat. Du sollst Israel heißen, euren Vater. Nun, wenn er das hier sagt, hört auf Jakob und hört auf Israel, dann blickt er schon zurück auf die Geschichte, auf das, was Gott in seinem Leben getan hat. Wir werden das noch etwas mehr bei Josef sehen, denn dort nimmt er nochmal Bezug darauf. Aber ich denke, es ist wichtig, so als zu sehen, welche Ausrichtung Jakob hier bekommen hat, bevor er diesen Segen an seine Söhne, an seinen Söhnen weitergibt. Es war noch nicht lange her. Also Jakob ist hier in Ägypten. Josef hat ihn geholt. Die Hungersnot hat sie dazu getrieben. Und er hatte viel Schweres in seinem Leben durchmachen müssen. Wenn wir Kapitel 42 aufschlagen, 42, Vers 36, dann sehen wir hier eine ganz andere Perspektive dieses Jakob. Erste Mose 42, Vers 36. Und ihr Vater Jakob sprach zu ihnen: Ihr habt mich meiner Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr, Simon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr mir nehmen. Und dann sagt er: Dies alles ist über mich gekommen. Welch ein Elend, will er damit sagen. Womit habe ich das zu erleiden? Dann Kapitel 43, Vers 6. Da wollen sie den Benjamin mitnehmen und argumentieren, dass sie nicht nach Ägypten ziehen können, ohne dass Benjamin bei ihnen ist. Und schaut, wie seine Perspektive ist. Da sprach Israel: Warum habt ihr mir das zuleide getan, dem Mann zu verraten, dass ihr noch einen Bruder habt? Ich bin das Opfer. Ihr seid schuld, dass ich jetzt in diesem Leid bin. Schaut, die Perspektive hier ist eine ganz andere. Die Perspektive hier ist der Mann, der zurückschaut, und wir haben das letzte Mal gesehen, deswegen will ich uns kurz daran erinnern. Kapitel 48, Vers 15. Da sagt er: Und er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat. Wörtlich: der Gott, der mein Hirte gewesen ist. Merken wir die Perspektive, die Änderung der Perspektive, der Beurteilung seines Lebens? Vorher sagt er, was ist da alles über mich bekommen? Ihr habt mich der Kinder beraubt. Womit habt ihr mir das angetan? Das war die Perspektive Jakobs, noch vor einigen Jahren. Ja, es war jetzt schon, sind jetzt schon ein paar Jahre her. Es ist jetzt ungefähr 17, ja, kann man sagen, 17 bis 20 Jahre her, dass er diese Perspektive hat. Aber schaut, wie sich die Sichtweise geändert hat. Nun stehen wir hier vor einem Jakob, der in der Weise versöhnt ist mit seiner Vergangenheit, aber nicht nur versöhnt, sondern der auf seine Vergangenheit blickt und auf einmal Gott sieht und Gott vor Augen hat und sagt, Gott war mein Hirte. Gott war mein Hirte. Es war Gott, der mich geleitet hat. Und das sagt nicht einfach irgendwer, sondern es sagte der, der selbst jahrelang ein Hirte war, der wusste, was es heißt, ein Hirte zu sein. Er sagt, Gott war mein Hirte. Seitdem ich bin bis zu diesem Tag. Merkt ihr? Nun auf einmal schreibt er alles, was in seinem Leben geschehen ist. Der Fürsorge, der treuen Fürsorge und Führung des großen Hirten an. Zu, meine ich. Er schreibt es dem großen Hirten zu und sagt, es war Gott, der von Mutterleib an mein Hirte war. Das hat er schon mal so gesehen. Das heißt, es gab viele Situationen, wo er das gehört hatte, als er Esau betrog, da dachte er, durch seinen Betrug hat er den Segen bekommen. Aber Gott erscheint ihm da in Bethel, als der Himmel sich öffnete. Als er bei Laban mit seinen Tricks kam, um seine Herde zu vermehren, da kam der Herr im Traum zu ihm und sagte, Jakob, ich habe alles gesehen. Darum haben die Böcke, die stark sind, die Schafe besprungen, die für dich gekommen sind und nicht für Laban. Darum habe ich dir die Herde gegeben. Darum habe ich ihm nicht erlaubt, dir zu Schaden zuzufügen. Aber wir sehen, Jakob hat das nicht so gelernt. Er hat es da noch nicht so gesehen. Denn kurze Zeit später greift er wieder zu den eigenen Mitteln. Und bei der Situation mit Josef sieht er nicht die Hand des Herrn, sondern er sieht sich im Elend und sieht, dass die Brüder, die seine Söhne Schuld haben an seinem Elend. Hier ist seine Perspektive eine ganz andere. Er sieht Gott als den Hirten in allem, was in seinem Leben geschehen ist. Wir sehen also, hier sind einige Jahre in Ägypten, im Land der Fremdlingschaft, so wie er es sagt, so wie er es auch zu Pharao sagt, aber es sind ein paar Jahre, in denen Gott so an seiner Seele gehandelt hat, dass seine ganze Perspektive erneuert wurde. Hier steht der Mann des Glaubens, hier steht ein Mann, der auf die Vergangenheit schaut und im Glauben seine Vergangenheit beurteilt. Ein Mann des Segens. Schaut, das ist entscheidend für uns. Entscheidend, dass auch wir zurückblicken auf unser Leben und auf das Handeln Gottes in unserem Leben. Ja, und dass wir die Hand des Herrn sehen. Und wenn du es bis jetzt nicht gesehen hast, wenn du bis jetzt immer noch zurückblickst auf verschiedene Situationen deines Lebens und im Blick auf die Situationen der Schmerz überwiegt und das Leid, das dir widerfahren ist und Bitterkeit und Selbstmitleid sich anklopfen, um Besitz zu ergreifen von deinen Gefühlen, dann komm zurück zum Gott Jakobs. Dann schau auf den Gott Jakobs. Dann sieh, was Gott in Jakob getan hat und suche ihn, dass auch er dir die Augen öffnet. Und ich rede hier zu Kindern Gottes, dass auch er dir die Augen öffnet für sein Hirte sein und für seine Treue als Hirte seiner Kinder. So dass du, nachdem du Gottes Sichtweise hast, auch über die Situation, jetzt nehme ich Jakob, ne? Dass dein Sohn von wilden Tieren zerrissen ist und du damit leben musst, dass Unrecht in deinem Haus geschieht, dass du um dein Leben bangen musst, dass du betrogen wirst von Laban 10-mal und 10-mal wird dein Lohn verändert, also dass du auch über die ganzen Ungerechtigkeiten dieses Lebens nicht mehr bei dir selbst bleibst, sondern den Hirten siehst, den großen Hirten der Schafe. Schaut, das ist die Grundlage, mit der Jakob hier segnet. Und er könnte diesen Segen nicht aussprechen, ohne diese Veränderung durch Gott, ohne dieses Wirken Gottes in seinem Leben. Der Segen eines Mannes Gottes soll uns also herausfordern, Männer und Frauen Gottes zu werden, die ewige Segnungen weitergeben können, nicht weil sie nicht gesündigt haben, sondern das ist ja so ermutigend. Er sagt, das ist Jakob, ja, das sind wir. Das ist der Betrüger. Alle Menschen sind Lügner. Das sind wir mit all unseren Schwachheiten. Aber wir werden da zum Segen, wo wir die Hand des großen Gottes sehen. Und genau diese Perspektive des Handelns Gottes weitergeben. Und diese Perspektive auch unseren Kindern weitergeben. Nun gehen wir durch die Segnungen Jakobs und Israels. Also, ich hatte erst gesagt, wie kann er etwas vererben? Und das sage ich deswegen, weil sich das durch viele dieser Segnungen an die Einzelnen herauslesen lässt, beziehungsweise einfach vorausgesetzt ist. Wie kann er etwas vererben, was er gar nicht besitzt? Ist das nicht Utopie? Ist das nicht Utopie? Ist das nicht ein Wunschdenken? Er ist ein Fremdling in Ägypten. Er ist davon abhängig, dass man ihn überhaupt in dem Land begräbt. Also er ist abhängig, dass seine Söhne ihr Wort einhalten, dass sie nicht nur es willig sind, es einzuhalten, sondern dass Gott Gelingen gibt, das Wort einzuhalten. Er hat keine Papiere von Ägypten. Er holt nicht aus seinem Safe sozusagen seine Eigentumspapiere und verteilt sie an seine Söhne, sondern er hat nichts. Und doch alles. Was hat er? Ja, die Verheißungen. Und merken wir, darum ist Jakobs Segen keine Utopie, kein Wunschdenken, sondern sicherer als die Wertpapiere, die du in deinem Safe hast. Denn sie basieren auf Gottes Zusagen. Wenn jemand versucht, sein Erbe so sicher anzulegen, dass er meinetwegen es in Gold umtauscht bei der heutigen Inflation und dann vielleicht die beste Schweizer Bank sucht, wo es am sichersten liegt, so kann er doch nicht garantieren, dass sein Kind seine eigene Lebenszeit überlebt. Und nicht garantieren, dass nicht Widerstände kommen, sodass er das Erbe nie bekommt. Hunderten, Tausenden ist so ergangen. Aber wenn Gott seine Verheißung gibt, so ist das Erbe gewiss. Und so wollen wir nun in diese Segnungen hineinschauen. Zuerst kommt Ruben. Ruben, du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Ruben hat hier alle Eigenschaften eines Erstgeborenen. Das, was dem Erstgeborenen zugeschrieben wird, das muss Jakob bestätigen und sagen, ja, das bist du, das warst du, das ist dein Charakter. Und jetzt kommt Vers 4. Du warst wie brodelndes Wasser, du sollst nicht den Vorzug haben, denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen und hast es dort entweiht. Er stieg auf mein Lager. Wir halten fest, und das ist etwas ganz Wichtiges, gerade für Gottes Kinder. Wir halten fest, er ist hier hineingenommen in den Segen des Volkes Gottes. Ruben wird nicht ausgeschlossen wie Esau und wie Ismael. Aber er verliert das Recht des Erstgeborenen, den doppelten Anteil. Den Vorzug des Erstgeborenen. Warum? Wegen seiner sexuellen Lust. Liebe Kinder Gottes, die sexuelle Lust ist der Grund, weswegen viele Kinder Gottes nicht den Reichtum der Herrlichkeit sehen, den Christus für sie bereitet hat. Warum sie schwach im Glauben werden und immer strauchelnd sind, weil sie nicht ernsthaft diese Sünde in ihren Gedanken bekämpfen, weil sie nicht Gottes Rettung suchen, sondern immer wieder damit spielen, sie entschuldigen, sodass sie Macht über sie gewinnt. Die Bibel lehrt uns, was du sähst, wirst du ernten. Dieser Vers ist kein Vers, der den Gottlosen geschrieben worden ist, sondern dieser Vers ist ein Vers, den Paulus der Gemeinde in Galatien schreibt, den Gläubigen von Galatien. Es zeigt die Prinzipien von Sprüche, was du sähst, wirst du ernten. Und wir müssen das ernst nehmen, wir sollen das ernst nehmen. Du kannst nicht mit der Sünde spielen und denken, du würdest dich nicht um die geistlichen Reichtümer berauben. Doch, das wirst du, das wirst du. Ruben verliert sein Erstgeburtsrecht. Da haben wir die nächsten zwei Söhne, das sind Simeon und Levi. Simeon und Levi sind Brüder, Waffen der Gewalt und ihre Schwerter sind ihre Schwerter. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung, denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig ist. So heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Wiederum, wir halten fest, sie werden Teil des verheißenen Volkes. Aber was redet Jakob hier an? Und warum ist das ein Segen, den er ihnen gibt, dass er so ernsthaft mit ihnen redet und dass er nicht Simeon und Levi verflucht, aber ihren Zorn verflucht und ihren Grimm verflucht? Welch ein Segen für die Nachkommen für Simeon und Levi und welch ein Segen für die Nachkommen Simeon und Levis, wenn sie dieses Wort ernst nehmen. Wie sehr beraubt der Zorn, der Hass, die Unversöhnlichkeit, die Bitterkeit, die Kinder Gottes bis heute. Wie blind macht er sie für die Reichtümer der Segnungen Gottes. Und gerade dieser Zorn, die Bitterkeit, wir haben es bei Jakob gesehen. Jakob sah nicht die Hand des Herrn in seinem Leben, weil er mit Bitterkeit und Selbstmitleid geantwortet hat. Hier nun, als er herauskommt, sieht er auf einmal die Herrlichkeit. Jakob war passiv, als Simeon und Levi Rache übten an diese Heiden da in Sichem. Und sie brachten das ganze Volk Gottes in eine große, große Gefahr, sodass die Nachkommen der Verheißung drauf und dran waren, ausgerottet zu werden von allen Völkern dort in Kanaan. Er hat das gesehen, aber er war ziemlich passiv in der Zeit. Erst als die Not da war, wachte er auf. Aber schaut, er hat hier etwas verstanden. Er sieht die eigentliche Ursache. Der Hebräerbrief sagt uns, achtet darauf, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und die vielen verunreinige. Bitterkeit ist eine Folge von Zorn. Bitterkeit ist ein Zorn, der wohnen bleiben darf im Herzen. Bitterkeit ist ein Zorn, der entschlossen ist, nicht zu vergeben. Ein Recht zu haben auf das Unrecht zu verfolgen, zu beklagen, dass einem im Leben begegnet ist. Aber schaut, wie der Hebräerbrief das so deutlich sagt. Er sagt, achtet darauf, dass nicht jemand, und er schreibt es wieder zu Brüdern, zu Gotteskindern, er schreibt es zu solchen, die in der Verfolgung stehen, und sagt, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Bitterkeit macht sozusagen, verschließt unser Herz vor den Segnungen. Es verstopft die Leitung des Himmels zu dem eigenen Leben. Es sieht nicht die Reichtümer des Handelns Gottes. Es sieht nicht die Hand des Herrn in dem Unrecht. Und wie stark ist hier im Gegensatz der Josef? Josef sah die Hand des Herrn. Wie sehr wurde das Handeln Gottes in seinem Leben ihm zum Segen? Warum? War das so harmlos, was er da erleiden musste? Nein, es war über die Maßen mehr, als die meisten Menschen auf der Erde erleiden müssen. Aber er sah die Hand des Herrn. Und sein Herz wurde weich und weit und dankbar und Gott preisend und reich an Vergebung und großzügig. Und schaut, wenn Gott so an uns handelt, wenn er Unrecht in unser Leben bringt, dann tut er es genau darum, um uns zu segnen mit ewigen Segnungen. Aber hier sind die Quellen, die uns der Segnungen berauben. Wir denken immer, der ist die Ursache, dass es mir nicht gut geht. Der ist die Ursache, das ist, was ich erfahren muss, ist die Ursache, dass es mir heute so schlecht geht. Nein, 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 ist es nicht. Alle Dinge müssen dir zum Guten mitwirken. Das hat Gott zugesagt. Glaub ihm doch und such die Hand des Herrn, so werden alle Erfahrungen deiner Vergangenheit Quellen des Segens, Quellen des Heils, Quellen, durch die Gott dich verändert in das Bild seines Sohnes, Quellen, durch die er dich befähigt, ein Segen zu sein für dich, für andere und für deine Nachkommenschaft. Simeon und Levi. Und hier merken wir auch, das Gericht über Levi wird zum Segen für Levi. Er wird am Ende der Priester, der über allem Volk Gottes Gesetz lehren darf. Die Zerstreuung, das Beugen unter Gottes Fluch, also Folge des Gerichts, kann doch zum Segen werden. Und genau das ist so wichtig, dass auch wir nicht glauben, ja, ich habe eine falsche Antwort gegeben. Jetzt bin ich dem Schicksal unterlegen, dass ich 20 Jahre lang bitter war und mich aller Segnungen beraubt habe. Nein, Gottes Wille beginnt in der Gegenwart. Levi konnte so zum Segen werden und das Wort Gottes lehren in allen Stämmen des Volkes Israel. Das war die Weisheit Gottes, der Reichtum der Segnung Gottes, dass er den Fluch zum Segen machte. Levi bekam kein Erbe. Jakob sagt, wegen seinem Zorn, aber Gott wurde sein Erbteil. So sagt Gott es selbst. Nun kommt er zu Juda und wir sehen die Veränderung auch hier im Leben Jakobs. Denn Juda war der vierte Sohn Leas. Es war nicht die Lieblingsfrau. Es war nicht die erwählte Frau. Sondern es war der vierte Sohn der verachteten Frau. Und doch sieht hier Jakob auf einmal geistlich. Er handelt nicht wie Isaac, der sozusagen den vorgezogenen Sohn, weil er den Gaumen bediente, segnen wollte mit den ewigen Segnungen, sondern er sah hier Juda und wusste, was der Herr bei ihm verheißen hat. Und wir sehen hier, dass Juda das verheißene Erbe des Erst nicht das Erstgeborene, das bekommt der Josef, sondern das Erbe des Königtums bekommt. Und das aus seiner Nachkommenschaft, deswegen wird er hier als Löwe bezeichnet, weil der Löwe auch als König in der Natur herrscht. Und er zeigt die Macht Judas, die er bekommen wird. Und dann Vers 10, es wird das Zepter nicht von Juda weichen. Er sagt, Juda wird König sein. Sie sind ein Volk in Ägypten, in einem fremden Land. Und die Zukunft ist, dass sie ein Sklavenvolk werden. Und Jakob schaut darüber hinaus und sagt, nein, Juda wird König sein, er wird einen Herrscherstab bekommen. Und dieser Herrscherstab wird nicht von ihm weichen, bis der Schilo kommt. Und Schilo ist der Friedensbringer, der sein Volk zur Ruhe führt. Bis der Schilo kommt, und er spricht hier von Christus, und ihm werden die Völker gehorsam sein. Und schaut, wie weit Jakobs Glaube hier sieht. Er sieht den verheißenen Sohn aus der Nachkommenschaft Judas, den Herrn Jesus Christus, und er weiß, dass hier der ist, der sein Volk zur Ruhe bringt. Der kommen wird, der sein Volk zur wahren Ruhe bringen, der sein Volk in die wahre Ruhe einführen wird. Hier kommt der wirkliche Ruhebringer. Jesus selbst nimmt immer wieder Bezug darauf und er zeigt, dass er es ist, der eine Seele Frieden gibt, dass er das Herz zur Ruhe bringt durch sein Erscheinen. Und er zeigt, dass alle Völker dem gehorsam sein werden. Und da merken wir, dieses Erbe, das er Juda gibt, die Verheißung, die er Juda gibt, die steht auf der Verheißung, dass Gott bestimmt hat, dass Jesus Christus aus der Nachkommenschaft Davids, nämlich aus der Nachkommenschaft Judas, hervorkommen wird. Wir lesen es im Moment gerade in dem Buch Ruth, wie wundersam Gott das führt, wie erstaunlich er das macht, dass dieser Same bewahrt wird und der König vorbereitet wird. Denn das Ende, das wir heute nicht gelesen haben, ist, dass dies der Urgroßvater, das Obed, nämlich der Sohn von Ruth und Boas, nämlich der Obed, dass dies der Großvater von dem König David wird. Schaut, denn er spricht hier von dem König, der sein Volk zur Ruhe bringt. Wenn er dann Vers 11 und 12, wenn wir dann Vers 11 und Vers 12 anschauen, dann sehen wir, dass die Verheißung, die er hier gibt an Juda, die ist, dass wenn sie das Land erben, das von Milch und Honig überfließt, dieser hier die Milch von der Milch haben wird und den Honig vom Honig. Also gemeint ist, in einem Land, das von Milch und Honig fließt, ist der, der das meiste von der Milch hat und das meiste vom Honig. Ich denke, das sind die Bilder, die hier Jakob